Liebe Brüder und Schwestern, ich tue fast an jedem Sonntag einen Dienst in irgendeiner anderen Versammlung. Und dann werden mir auch immer Grüße aufgegeben. Und das ist den Geschwistern, die mir die Grüße bestellen, sehr ernst. Und darum fühle ich mich nicht berechtigt, die zu unterschlagen. Und darum will ich einmal die Grüße vom Oktober gesammelt bestellen. Also einmal aus Düsseldorf. Dann aus Bischofen. Bischofen liegt zwischen Dillenburg und Gladenbach. Dann aus Dümmlinghausen und aus Ihne. Ihne liegt in der Nähe von Falbert, ist eine freie Gemeinde. Dann aus Wermelskirchen und aus Barmen-Heckinghausen. Und als letztes im November aus Nachrodt. Also die alle haben uns ganz herzliche Grüße ausgerichtet. Und ich denke, es ist schon der Mühe wert, sie zu bestellen. Wir wollen heute Morgen fortfahren mit dem Philipperbrief und wir lesen Kapitel 3 von Vers 17 bis zum Schluss des Kapitels. Seid zusammen meine Nachahmer, Brüder, und sehet hin auf die, welche also wandeln, wie ihr uns zum Vorbilde habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch, deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Liebe Brüder und Schwestern, der Apostel Paulus fordert uns auf, seine Nachahmer zu sein und sagt, dass er uns ein Vorbild sei. Der Herr Jesus war auch Vorbild und er hat uns einmal gesagt, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und Paulus, wie gesagt, schreibt einmal, seid meine Nachahmer. Wenn wir jemanden persönlich kennen, ist es ungeheuer wichtig, dass sein Leben mit dem, was er sagt, übereinstimmt. Wenn wir von jemandem nur ein Buch lesen, dann merken wir ja nicht, was mit dem los ist. Aber wenn wir jemanden persönlich kennen, dann ist sein Verhalten einfach ausschlaggebend. Und wenn wir wissen, dass sein Leben nicht in Ordnung ist, dann kann er noch so lang und so fromm reden, dann sagt das alles nichts. Die Tat beeindruckt uns immer weit stärker als das Wort. Und das Vorbild ist unerlässlich. Wenn wir das nicht sind, dann gilt für uns das schreckliche Wort, das der Herr Jesus über die Pharisäer gesprochen hat. Tut nach ihren Worten, aber nicht nach ihren Werken. Ist somit das Erbärmlichste, was man von einem sagen kann. Und da hat der Herr von Menschen gesprochen, die zum Schein lange Gebete halten. Auch das ist etwas Schreckliches. Dann will einer tatsächlich seine vorgetäuschte Verbindung zu Gott benutzen, um bei Menschen, die Gott ernst nehmen, Eindruck zu machen. Das ist so gemein, dass man meinen sollte, das käme überhaupt nicht vor. Aber der Herr Jesus spricht ja von diesen Menschen. Nun werden wir aber nie Anerkennung bei allem finden. Der Apostel Paulus fand auch keine Anerkennung bei einigen Gemeinden. Zum Beispiel in Korinth, da widersprach man ihm dauernd. Bei den Galatern wollte man auch nichts mehr von ihm wissen. Selbst der Herr Jesus fand nicht überall Anerkennung. Sie nannten ihn einen Freund der Zöllner und Sünder, einem Fresser und Weinsäufer, müssen wir uns mal vorstellen. Ist einfach unerhört. Und ich will einmal aus dem Lukas-Evangelium zeigen, wie der Wandel so schnell eintreten konnte. Aber zunächst ein Wort aus Apostelgeschichte 10, wo der Apostel Petrus den Herrn und sein Verhalten hier auf der Erde mit einem Wort charakterisiert. Er berichtet Petrus von Jesus, dem von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, wohltuend und alle heilend, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Aber trotzdem wurde der Herr nicht anerkannt. Und das wollen wir einmal aus Lukas 16 lesen. Das ist außerordentlich lehrreich, aus Lukas 4, Entschuldigung, außerordentlich lehrreich. Wir lesen zunächst den Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Dann Vers 20. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, zu ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und verwunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde hervorgingen. Und sie sprachen: Ist dieser nicht der Sohn Josefs? Dann Vers 27. Jetzt wendet der Herr die Botschaft auf sie an. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elia in Israel. Und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman der Syrer. Und alle wurden von Wut erfüllt in der Synagoge, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis hin an den Rand des Berges, auf welchem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Er aber ging durch ihre Mitte hindurch und ging hinweg. Hier sehen wir, wie wir Menschen plötzlich umspringen können. Erst freuten sie sich über die Auslegung, aber als er es wagte, etwas gegen sie zu sagen, da war es aus. Und das ist auch heute noch so. Wir können uns noch so sehr bemühen, wenn wir irgendjemandem etwas vorwerfen, dann ist es meist vorbei. Nun sagt der Apostel Paulus in Vers 18, kommt aber etwas ganz anderes zu sprechen. Da schreibt er: Denn viele wandern, von denen ich euch oft gesagt habe, jetzt aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind. Was sind das für Menschen? Paulus hat oft von ihnen gesprochen. Die Verhältnisse scheinen sich verschlechtert zu haben. Bisher hat er noch nicht gesagt, dass sie Feinde des Kreuzes sind. Aber jetzt kann es nicht länger zurückhalten und er sagt es ganz offen. Sind das Abgefallene? In 1. Timotheus 4 heißt es ja, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in der letzten Zeit einige vom Glauben abfallen werden. Vielleicht war es solche Menschen. Und während Paulus in Kapitel 1 davon spricht, dass er für viele das Gebet mit Freuden tut, sind es hier Menschen, von denen er nur noch mit Weinen spricht. Wir weinen ja auch manchmal. Ich habe schon einmal die Geschichte erzählt, wie es mir vor einigen Jahren erging. Ich ging zum Krankenhaus, als man noch durch die Hofburgstraße dahin kam, und überholte eine Bekannte. Ich fragte: Wen besuchen Sie denn? Ja, sie sagte: Ich besuche eine Arbeitskollegin. Ist krebskrank, hoffnungslos. Vor 14 Tagen war ich zuletzt da. Es war so schrecklich, wie ich da reinkam. Ich habe mich erst mal an die Bettkante gesetzt und wir beiden haben uns satt geheult. Wir weinen schon über irdisches Elend. Die Frage ist nur, können wir Gottes Botschaft noch so ernst nehmen, dass wir auch über die Menschen weinen können, die auf dem Weg in die Verdammnis sind? Das ist die ganze Frage. Wir sind vielleicht bereit, Traktate zu verteilen, Zeugnis abzugeben, Aber sind wir wirklich überzeugt, der, der nicht zum Herrn findet, der geht verloren? Wir haben darüber Jesu Wort außerordentlich klar. Denken wir an das, was in Matthäus 16, Vers 26 steht. Was hülfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewänne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Oder was wird ein Mensch geben als Lösegeld für seine Seele? Können wir das auch noch empfinden angesichts eines erfolgreichen und reichen Menschen? Können wir dann auch erfinden, du bist in Wirklichkeit ein elender, armer Mensch, der unsere Tränen des Mitleids verdient, weil du der Verdammnis entgegengehst? Das ist die Botschaft Jesu. Wir behaupten alle, wir glaubten sie. Wie weit wird sie in uns Wirklichkeit? Oder denken wir an das noch viel, viel härtere Wort aus Lukas 12, Vers 5. Das will ich einmal vorlesen. Lukas 12, Vers 5. Oder Vers 4. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiteres zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Gewalt hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, den fürchtet. Unser Herr betont immer die Bedeutung der Ewigkeit. Und wir nehmen das auch alle an. Aber in unserem Verhalten zeigt sich doch, dass wir das irdische Leben meist viel wichtiger und ernster nehmen als die Ewigkeit. Hier geht es um die Frage, wie real ist mir Gott? Das ist das ganz große Problem. Sehen wir uns mal um. Die große Mehrzahl der Bevölkerung unseres Landes gehört noch zur Kirche. Sind keine Atheisten. Zahlen Kirchensteuer, lassen ihre Kinder taufen, gehen ein-, zweimal im Jahr in die Kirche, mehr allerdings nicht. Wir machen eine Menge mehr. Die meisten kommen wenigstens einmal in der Woche in die Kirche. Und die zahlen auch mehr als die Kirchensteuer wäre. Die ist vielleicht 2, wenn man es mal umrechnet, 2% vom Einkommen. Viele von uns werden den Zehnten geben. Aber wie real ist Gott uns wirklich? Das kann ein jeder nur für sich selber prüfen, ist aber eine der wichtigsten Fragen, die wir für uns selber klären müssen. Bin ich zutiefst überzeugt von der Auferstehung? Bin ich davon überzeugt, dass auf den, der keinen Frieden durch Jesus Christus findet, das Gericht wartet? Die meisten Christen sprechen viel lieber von der Liebe Gottes. Ich habe das jetzt wieder erlebt auf einer Brüderkonferenz in Rehe, wie der eine ein Wort sagen sollte, es war nur Liebe, Liebe, Liebe. Gott ist Liebe, steht sehr klein in der Bibel. Aber die Engel, die vor seinem Thron stehen, die rufen seine Heiligkeit aus. Und die dürfen wir auch nicht vergessen. Und wenn von Golgatha gesprochen wird, sprechen die meisten nur von der Liebe Gottes. Golgatha zeigt ebenso die Gerechtigkeit Gottes. Wenn Gott nicht der Heilige und Gerechte wäre, hätte es ja nie Golgatha gegeben. Hätte unsere Sünden kurzerhand vergessen, sagte, was soll ich mich da noch mit herumschlagen? Wir machen einen Strich durch das Ganze. Aber das konnte er nicht. Und Golgatha spricht ebenso viel von der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes wie von seiner Liebe. Wer uns nur von der Liebe spricht, der betrügt uns und der betrügt sich selbst auch. Der läuft mit einem falschen Gottesbild herum. Und weil Gott der Wichtigste ist und weil unser aller Geschick in Gottes Hand liegt, ist es vernichtend, wenn wir ein falsches Gottesbild haben. Hosea 4, Vers 6, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis Gottes. Es gibt Menschen, die können keine Mathematik erlernen und verstehen. ist zwar ein Nachteil, aber wird sich weiter nicht auswirken in der Ewigkeit. Andere können keine Fremdsprache lernen, machen mehrere Kurse mit, dann geben sie auf. Andere sind absolut unmusikalisch, alles zu verkraften. Aber mangelnde Erkenntnis Gottes, das geht nicht. Und da müssen wir uns einmal fragen, wie ist meine Vorstellung von Gott? Nicht nur das bisschen Theorie, sondern wie weit beeinflusst sie mein Leben? Nun, warum weint er über diese Menschen? Weil sie die Feinde des Kreuzes Christi sind. Interessant. Er sagt nicht die Feinde Gottes. Nein, das sind keine Atheisten. Er sagt auch nicht die Feinde Christi. Auch nicht. Die Feinde des Kreuzes Christi. Was sagt denn das Kreuz? Das Kreuz sagt uns, dass wir Menschen so weit von Gott entfernt sind, dass der Sohn Gottes sterben musste am Kreuz, um uns den Weg zu Gott zu ebnen, zu öffnen. Petrus schreibt, denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Ohne dem hätten wir alle keinen Zugang. Es gibt viele, die viel und gut über Jesus Christus sprechen. Die sagen, oh, das ist das große Vorbild, lest noch einmal die Bergpredigt, Feinde lieben, wunderbar. Vergessen, dass weder sie noch irgendein anderer Mensch es kann. Und dass man einen Feind nicht lieben kann, das merkt man immer erst, wenn man einen hat. Wenn man einen hat, der einem das Leben schwer macht, der einen verleumdet und belügt und betrügt, dann merkt man erst, was heißt, einen Feind zu lieben. Sonst ist das gar nicht schwer, darüber zu sprechen und den anderen zu sagen, alte Feinde lieben. Das ist eine Kleinigkeit. Aber es tun, wenn es mal wirklich an uns herankommt. Und da ist Jesus eine wunderbare Sache. Aber hier geht es darum, das Kreuz Jesu zu lieben, ihm dafür zu danken. Auch bei uns gibt es welche, die sind gar nicht begeistert vom Brotbrechen. Die sagen, ach, das ist doch eine Trauerstunde, immer vom Tod Jesu zu sprechen, ist ja fast wie eine Beerdigung. Sprechen wir doch mal von seiner Auferstehung. Davon hat der Apostel Paulus auch gesprochen. 1. Korinther 15, ein langes Kapitel, schreibt er sehr ausführlich. Aber noch mehr betont er das Kreuz. Ich will da mal einige Worte zu lesen, die er an die Korinther schreibt. Das fängt gleich im 1. Korintherbrief damit an. Da sagt er in Vers 23, wir aber predigen Christus als gekreuzigt. Nun weiß er, dass er damit nicht ankommt. Den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Die Juden stehen für die Religiösen, die Griechen für die Intellektuellen. Den Religiösen ist das Kreuz ein Ärgernis, den Intellektuellen eine Torheit. Wusste Paulus alles, predigte immer weiter. Lesen wir im zweiten Kapitel, Kapitel 2. Denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Lesen wir noch ein Wort aus Galater 3. Da heißt es im ersten Vers, O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als unter euch vor Augen gemalt wurde? Da soll im Griechischen das Wort stehen, plakatiert wurde. Als ob man ihnen so große Plakate vor Augen gemalt hätte, wie der Herr am Kreuz hing. Und Paulus, der merkte, sie hatten das immer noch nicht verstanden. Und dann sagte er ihnen, wer hat euch bezaubert? Konnte das überhaupt nicht verstehen. Und der Herr Jesus, der hat den Jüngern ja das Mahl eingerichtet, hat ihnen das Brot gegeben, mein Leib für euch gegeben, hat ihnen den Kelch gereicht, Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute, das vergossen wird für viele. Und hat gesagt, tut dieses. Er hat also eindeutig das Schwergewicht auf das Brotbrechen gelegt. Und der Apostel Paulus sagt ja in 1. Korinther 11 von diesem Brotbrechen, so oft ihr dieses Brot esset und den Kelch trinket, verkündiget ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Der Tod des Herrn ist das große Ereignis, durch das wir Zugang haben zu Gott. Ich muss immer wieder sagen, der Tod Jesu ist etwas Demütigendes für uns. Stellen wir uns vor, wir beten einen um Hilfe und er sagte, der einzige Weg, auf dem ich dir helfen kann, ist, dass ich für dich mein Leben gebe. Wäre doch schrecklich. Aber es gab gar keine andere Möglichkeit. Wir feiern das Mahl des Herrn an jedem Sonntag. Das tun ganz, ganz wenig Gemeinden. Nur die katholische Kirche, die feiert ihre Messe nicht nur jeden Sonntag, sondern jeden Tag und an manchen hohen Feiertagen sogar, weil so viele Leute kommen, bis zu vier, fünf Mal. Aber die Messe hat mit dem Brotbrechen absolut nichts zu tun. Die Messe ist nicht ein Erinnern an das Werk auf Golgatha, sondern sie ist ein Ersatz oder besser an die Stelle des Werkes am Kreuz getreten. Die Kirche sagt, hier in der Messe, da findet das eigentliche Opfer statt. Dadurch habt ihr Vergebung der Sünden. Der Apostel Paulus nennt das Evangelium das Wort vom Kreuz, nicht das Wort von der Auferstehung. Und in der Ewigkeit werden wir den Herrn sehen, als ein Lamm wie geschlachtet. Eigenartige Sache. Immer noch das Lamm wie geschlachtet. Das Kreuz ist die größte Offenbarung Gottes. Und eine Offenbarung nicht durch Worte, sondern durch Handlung. Der Sohn Gottes gab dort sein Leben in Schmach und Schande, um uns zu erlösen. Und ich betone noch einmal, ohne die Liebe Gottes und die Liebe Jesu wäre Golgatha nicht möglich und ohne die Heiligkeit Gottes wäre Golgatha nicht nötig. Und nun sagt Paulus von diesen Menschen, sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Und dann sagt er von ihnen, deren Ende Verderben. Auch eigenartig. Er sagt als erstes, was die Auswirkung ist. Und dann erst beschreibt er ihr Verhalten im Einzelnen. Er sagt erst, deren Ende Verderben, dann kommen die Einzelheiten, deren Gott der Bauch, deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Wir würden gewöhnlich erst das Fehlverhalten nennen und dann das Ergebnis. Paulus macht es umgekehrt. Genauso in 2. Korinther 4. Da spricht er davon, warum das Evangelium, das er verkündet, bei den Menschen nicht ankommt. Und da geht er ganz ähnlich vor. Da sagt er, 2. Korinther 4, Vers 3, wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen. Jetzt kommt die Beschreibung dieser Leute. In welchen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Gott, Herrlichkeit des Christus. Aber erst sagt er, was mit diesen Menschen ist, die verloren gehen. Und hier sagt er, deren Ende Verderben. Nun weiß ich, dass es immer wieder Christen gibt, die sich darüber ärgert, wenn man von einigen der Überzeugung ist, dass sie verloren gehen. Können wir das denn sagen? Die Bibel sagt uns ganz klar, wer verloren geht. Es geht nun bloß darum, ob wir das, was wir von denen sehen und hören, richtig deuten. Ich will einmal eine so klare Stelle lesen. Die steht in Johannes 3, in Vers 18. Da heißt es zunächst in Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Johannes spricht oft in dieser Weise positiv und negativ. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet. Da bleibt keine Möglichkeit mehr zum Ausweichen. Oder denken wir an Markus 16, Vers 16. Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Jetzt geht es nur um die Frage, ob wir in der Lage sind zu beurteilen, ob jemand glaubt. Nur gibt es ja Menschen, die uns ganz klar sagen, dass sie nicht glauben. Dann sind wir auch berechtigt anzunehmen, dass sie nicht glauben. Dann gibt es aber andere, da erscheint es uns zweifelhaft. Nun sagt uns die Bibel, dass man Glauben sehen kann. Da kamen einmal vier Männer, die brachten einen Gichtbrüchigen zum Herrn. Und da heißt es, als er ihren Glauben sah. Die hatten bis dahin kein Wort gesprochen. Die hatten nicht gesagt, Herr, wir glauben an dich. Er sah den Glauben. Und Jakobus erwartet, dass das bei uns genauso ist. Der sagt, zeige mir deinen Glauben aus deinen Werken. Das gibt uns die Möglichkeit festzustellen, ob jemand glaubt. Denn die Werke können wir ja sehen. Wir haben den schönen Satz, wir können keinem ins Herz sehen und solche Sätze. Stimmt alles. Aber wir können die Werke sehen. Und die Werke offenbaren das Herz. Also kann man schon eine ganze Menge sehen. Und das Wichtigste ist, dass wir uns selber besehen. Ich fürchte, es gibt eine ganze Menge Christen, die sind der Ansicht, sie glauben an den Herrn Jesus. Was glauben die denn? Die glauben an die Vergebung ihrer Sünden und an ihren reservierten Platz im Himmel. An Herrn Jesus glauben ist ganz was anderes. Das heißt, davon überzeugt sein, dass er der Sohn Gottes ist. Davon überzeugt sein, dass ihm alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Davon überzeugt sein, dass er uns die Wahrheit geoffenbart hat, die wir Menschen doch alle suchen. Es wird schon seit 2500 Jahren Philosophie betrieben. Die suchen all die Wahrheit. Und dass er sie uns gebracht hat. Was soll ich denn nun von einem sagen, der mir sagt, ich glaube an Herrn Jesus, die Bibel. Ach nein, Bruder, ich habe da so ein schönes Andachtsbuch und auch noch viele andere Bücher. Da sieht, ob einer an den Herrn glaubt, das kann man sehen. Und das Wichtigste ist, dass jemand selber weiß, ob er glaubt. Dass er weiß, dass die Behauptung, ich glaube, ihm gar nichts bringt. Es geht um den Glauben, der da ist. Und er schlägt sich in Taten und Verhalten nieder. Unserem Herrn ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Und jetzt geht es um die Frage, wie weit beeinflusst er mein Leben, meine Freizeit, meine Freuden, mein Geld, mein Interesse. Da kann ich erkennen, ob ich an ihn glaube. Jetzt beschreibt der Apostel Paulus diese Leute weiter. Einmal deren Gott der Bauch. Im Altertum haben die reichen Leute ungeheuer viel, ich müsste fast sagen, gefressen statt gegessen. Bei ihren Feiern, da wurde so viel gefeiert, dass sie sogar hingingen und das Gegessene ausbrachen, um dann wieder neu essen zu können. Etwas Viehisches. Das gibt es bei uns heute verhältnismäßig selten. Deren Ehre in ihrer Schande ist. Auch das wird es nicht so häufig bei den Gläubigen geben. Aber die auf das Irdische sinnen, die Gefahr besteht für uns immer. Und zwar ganz einfach deshalb, weil Gott nun einmal nicht sichtbar ist, weil er eine Sache des Glaubens ist. Und die irdischen Dinge, die sind ja sichtbar und greifbar und die interessieren uns dann leicht viel mehr. Auf Das Himmlische, auf Gott sinnen, ist das, was von uns erwartet wird. Sinnen heißt so viel wie sich darauf konzentrieren, sich in seinen Gedanken damit befassen. Unsere Gedanken sind ja frei. Wir können die wandern lassen, wohin wir wollen. Auch wenn wir mal sehen könnten, worüber die Einzelnen alle nachdenken, wenn sie nicht gerade beschäftigt sind, könnten wir einen tiefen Blick in ihr Herz hineintun, und ich glaube, auf einen zweiten würden wir sehr schnell verzichten, da wäre nicht so viel Schönes. Im Psalm 1 wird ja der Glückselige priesen, der über das Gesetz Gottes sinnt Tag und Nacht. Da wollen wir einmal Kolosser 3 lesen. Da heißt es im Vers 1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, geoffenbart wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Dann sagt der Herr Jesus uns, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das geht alles in dieselbe Richtung. Und wir alle können uns ja fragen, ob wir es tun. Nun sagt er im nächsten Wort, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Heute erleben wir ja, wie wichtig Bürgerrecht ist. Es gibt Millionen Menschen, die leben in Ländern, in denen Armut, Unterdrückung, Krieg und Not ist. Und die würden alle brennend gern in ein Land der westlichen Welt einwandern, zum Teil gelingt es ihnen, zum großen Teil nicht. Und da erkennt man, wie ungeheuer wichtig Bürgerrecht ist. War es aber auch schon zur Zeit des Apostels Paulus. Ich will dazu ein Wort vorlesen aus Apostelgeschichte 22. 22, Vers 25. Und als sie Paulus mit den Riemen ausspannten, sprach Paulus zu dem Hauptmann, der dabei stand, ist es euch erlaubt, einen Menschen, der ein Römer ist, und zwar unverurteilt, zu geißeln? Als aber der Hauptmann es hörte, ging er hin und meldete dem Obersten und sprach, was hast du vor zu tun, denn dieser Mensch ist ein Römer. Der Oberste aber kam herzu und sprach zu ihm, sage mir, bist du ein Römer? Er besprach, ja. Und der Oberste antwortete, ich habe um eine große Summe dieses Bürgerrecht erkauft. Paulus aber sprach, ich bin sogar darin geboren. Das Wichtigste ist Bürgerrecht im Himmel. In Lukas 13 lesen wir von Menschen, die der Überzeugung sind, dass sie Eingang in den Himmel haben. 13 vom Vers 23 an. Und dann klopfen sie an die Tür und sagen, Herr, tu uns auf. Und der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Aber das sind Menschen, die sind ganz fest davon überzeugt, dass sie wirklich Bürgerrecht im Himmel haben. Die lassen sich nicht abschüttern. Die sagen, Herr, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und der hinter der Tür sitzt, der würdigt sie gar keiner neuen Auskunft, der wiederholt nur die alte. Der sagt nur, ich sage euch, ich kenne euch nicht, woher ihr seid. Weichet von mir, Verfluchte. Also an der Tür gibt es kein Verhandeln, müssen wir wissen. Das ist die allerwichtigste Tür und da wird nicht verhandelt. Die Sache muss vorher geklärt werden. Der Herr muss uns kennen. Nun steht in Johannes 10 ein so schönes Wort über das Kennen. Da sagt der Herr Jesus etwas von seinen Schafen. Auch das wollen wir einmal lesen. Das ist Johannes 10, Vers 27. Und da sagt er, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren ewiglich. Das geht immer abwechselnd. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Kann man jetzt daraus schließen, dass der Herr denen, die ihm nicht folgen, nicht das ewige Leben gibt? In den Rhythmus passt das doch ganz hinein. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren ewiglich. Das sind eben die zwei Dinge, die die Echten auszeichnen. Die Schafe, die Echten, die hören die Stimme ihres Herrn. Und die wissen, das ist seine Stimme. Und sie folgen ihm. Und denen gibt er diese wunderbare Verheißung. Das Bürgertum bezieht sich auf die Ewigkeit. Und die meisten Menschen wollen ja von der Ewigkeit nicht viel wissen. Nur am Friedhof, am Grab, da sprechen sie über die Ewigkeit. Selbst der Staatsanwalt, der klappt da den Deckel zu und wird da reinschreiben, der Verdächtige ist verstorben und damit wird die Sache eingestellt. Da ist nichts mehr zu machen. Und darum werden sie am Grab alle plötzlich vor uns sprechen von der Ewigkeit, weil sie auch keine andere Möglichkeit haben. Nun hat der Apostel Paulus einmal eine sehr interessante Frage gestellt, die lesen wir in Apostelgeschichte 8. Warum wird es bei euch für etwas Unglaubliches gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Das ist eine sehr interessante Frage. Wenn man einen normalen Christen fragt, hältst du Gott für den Schöpfer von Himmel und Erde? Ja, sagt er es durch. Wenn er nun Gott für den Schöpfer Himmels und der Erde hält, dann müsste er ihm ja auch noch zutrauen, dass er Tote auferweckt. Warum glauben wir denn so schwer an Totenauferweckung? Ganz einfach, weil wir es nicht selber können. Die Mehrzahl der Menschen traut Gott nur das zu, was wir selber können. Ist etwas ganz Erbärmliches. Das nennen sie dann ihren Glauben an Gott. Also, Paulus sagt hier, unser Bürgertum ist in den Himmel. Und dann fährt er fort, von woher wir den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Viele Christen erwarten ihn gar nicht. Zwei haben wir in der Versammlung Lüdenscheid schon gesagt, sie hätten Angst davor, wenn er Herr käme. Eine Schwester hat mir mal gesagt, wenn da ein Bruder am Tisch betet, Herr, komm doch bald, dann bete ich, Herr, komm noch nicht. Ich kann das verstehen von Eltern, die ungläubige Kinder haben. Wenn ich ungläubige Kinder hätte, würde ich auch wohl beten, Herr, schieb's noch etwas hinaus. Aber wer erwartet denn den Herrn? Die Antwort ist ganz leicht zu geben. Steht in 1. Thessalonicher 1, Vers 9 bis 10. Ihr habt euch bekehrt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Wer Gott dient, erwartet den Herrn. Und wer Gott nicht dient, erwartet den Herrn nicht. Das ist eine ganz einfache Sache. Ist genau wie mit einem Studenten. Wer fleißig gearbeitet hat, wer sich das nötige Wissen angeeignet hat, der sagt, hoffentlich kommt bald das Examen, dass ich meinen Titel kriege und losgehen kann. Und der Faule, der sagt, können wir es nicht noch etwas hinausschieben? Er weiß, der fällt durch, wenn das kommt, nur kein Examen. Genauso ist das mit dem Kommen des Herrn. Es erwarten nur die den Herrn, die auch Gott gedient haben. Die anderen können ihn ja gar nicht erwarten. Nun haben wir ja zwei Bilder vom Herrn Jesus im Neuen Testament. Die meisten Christen kennen das erste. Ist auch sehr schön, das müssen wir auch kennen. Der Herr, den wir in dem ersten Bild sehen, der hat ja all die herrlichen Worte gesprochen, auf die wir uns berufen. Ich meine jetzt den Herrn Jesus als Menschen und Lehrer auf unserer Erde. Wunderbares Bild. Ein zweites Bild steht in Offenbarung 1. Da sind seine Augen wie eine Feuerflamme, aus seinem Munde geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und Johannes, der sich hier auf der Erde an seine Brust lehnen durfte, der fällt zu seinen Füßen wie tot. Welches Bild gilt denn nun? Beide, beide. Immer noch gilt Jesu Wort, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und Tatsache ist, dass er heute der ist, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Da kann man schon verstehen, dass einige allerlei Angst haben, wenn sie daran denken. Und nun steht hier ein so wunderschönes Wort, von woher wir auch den Herrn Jesus als Heiland erwarten. Nicht als Richter, oh nein, sondern als Heiland. Das ist etwas ganz Wunderbares. Wenn er kommt, kommt er, um uns zu erretten, um uns zu helfen. Dann steht er wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit. Wir haben ja einen erbärmlichen Leib. Einmal sind wir abhängig. Wir müssen essen, trinken, schlafen, Bewegung, alles immer in richtigen Mengen zugeteilt, sonst läuft es schon nicht. Wenn wir uns noch so sehr in Acht nehmen, naja, wenn wir älter werden, dann kommt ein Leiden nach dem anderen. Und es gibt so viele arme, elende, kranke Menschen. Wir wissen, das ganze Gerede um die Pflegeversicherung befasst sich ja nur mit denen, die nicht einmal mehr in der Lage sind, ihr eigenes Süppchen zu Hause zu kochen. Darum geht es doch, denen doch zu helfen. Leib der Niedrigkeit, etwas ganz, ganz Jämmerliches, und den will er umgestalten, zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit. Jetzt merken wir wieder, die Bibel ist mehr als ein Buch, das uns sagt, seid nett zueinander, ihr Lieben, und ein bisschen Trost und die Einsamkeit, ja, die wollen wir auch überwinden. Ich besuche dich heute Abend, bringt dir auch ein schönes, kleines Heft, es sind so nette Bilder drin, stehen schöne Sprüche für die Alten. Nein, die Bibel bringt viel, viel, viel mehr. Sie sagt uns, dass Gott uns in der Ewigkeit wirklich bei sich haben will. Gott verlangt auch sehr viel von uns. Sehr viel. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer Weib oder Kind mehr liebt, ja, wer nicht sein eigenes Leben aufgibt um meine Willen, der ist meiner nicht würdig. Er verlangt sehr viel und er gibt sehr viel. Das können auch so wenige verstehen. Ach, wir machen so gerne halbe-halbe, ich war am Mittelweg, die Hälfte riskiere ich mal, wenn es gut geht, habe ich was, wenn es nicht gut geht, habe ich ja nicht alles verloren. Das ist so unser elendes, jämmerliches Denken. In 2. Korinther 5, Vers 15 steht, die Sicht des Herrn. Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Er verlangt sehr viel, dass wir ihm leben. Aber haben wir gehört, was da gesagt wurde? Er selber, hat schon sein Leben für uns gegeben. Und er ist der ganz Große und wir die ganz Geringen. Und er verlangt von uns das, was er längst für uns getan hat. Und dann wird auf seine Größe hingewiesen, er ist der, der auferweckt worden ist. Wenn man an die Bibel herantritt, da muss man bereit sein, auch noch an einen Gott zu glauben, der größer ist als dieser Sicherheitsgott, den die meisten Christen haben, die auf jeden Fall noch den Fuß in der Tür halten wollen, damit die nicht ganz zuklappt. Und darum denken sie das ganze Jahr nicht an Gott, hin und wieder kommen sie. Bei uns kann es sein, dass einer die ganze Woche nicht an Gott denkt und hin und wieder kommt. Und unser Herr möchte uns ganz haben. Und dazu brauchen wir das, ja, was man eigentlich im Sport jede Woche wieder hören kann, Motivation. Da hat ein ganz guter Sportler jämmerlich verloren. Warum denn? Ich war nicht motiviert. Wie können wir denn motiviert werden? Es gibt nur eine Motivation für dich und für mich, und die heißt Gott. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Motivation. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Motivation.
Jetzt geht es darum, ob Gott dir noch so wirklich ist, dass er dich lösen kann aus deinem kleinen, armen, irdischen Leben. Wenn du nicht weißt, wie arm es ist, dann geh mal und sieh dir die Alten an. Die waren vor 40 Jahren so frische, junge Burschen wie du auch. Kannst dir mal einen Besuch im Altenheim machen. Dann siehst du, was schließlich aus dem menschlichen Leben wird. Ist nicht viel dran. Und die meisten sind sehr enttäuscht. Ich muss hier noch einmal Schiller zitieren. Stolz mit tausenden Masten schifft in den Ozean der Jüngling, still auf rettendem Boot kehrt in den Hafen der Greise. Sehr einfache Beschreibung des menschlichen Lebens. Natürlich rechnest du dir eine Ausnahme aus, tust nur, die Wirklichkeit wird dich einholen. Und dann haben wir die Möglichkeit, auf Gott zu setzen. Und da geht es um die ganze Frage, ob wir dem entsprechen, was in Hebräer 11, Vers 6 steht. Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Ja, ist Realität. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Wir wollen ja alle Lohn. Es geht um die Frage, ob ich ihn von Gott erwarte. Möge Gott uns helfen, dass uns diese Schau, diese Überzeugung von der Wirklichkeit Gottes geschenkt wird. Dann dürfen wir wissen, was vor uns ist. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Das ist die Hoffnung der Echten, und die können froh ihrem Weg gehen. Möchte Gott schenken, dass wir alle dazugehören.